SWR Kultur am Samstagnachmittag. Mit seinem Meerschweinchen Hansi fing alles an. Seitdem ist kein Tier mehr vor seiner Kamera sicher. Ob Elefant, Grizzly, Waldeidechse oder Flussdelfin, seit mehr als 30 Jahren begibt sich Dokumentarfilmer Andreas Kieling auf die abenteuerlichsten Expeditionen, um den Tieren in ihrem natürlichen Lebensraum ganz nahe zu kommen. Heute ist er einer der bekanntesten Tierfilmer Deutschlands, der mit seiner Terra X-Reihe Kielings wilde Welt spannende Streifzüge durch die Natur unternimmt, aber auch Forschungsprojekte besucht und Experten zum Thema Artenschutz befragt. Aktuell ist er mit seiner Bühnenshow »Mein Leben mit den wilden Tieren« auf Tour und da unter anderem morgen in Stuttgart zu erleben. Und jetzt ist er bei uns zu Gast in SWR Kultur am Samstagnachmittag. Hallo Herr Kieling.
Ja, ich grüße Sie. Hallo.
Herr Kieling, haben Sie eigentlich nach Ihrem Hansi jemals wieder ein Meerschweinchen vor der Kamera gehabt?
Das war nicht mein erster Kontakt mit einem Wildtier. Meine ersten Kontakte, glaube ich, mit Tieren, das war natürlich viel früher. Da war ich 2, 2,5 und das waren einfach Wildtiere bei uns. Ich komme ja aus dem Thüringer Wald und in der Tat waren das Amphibien, Reptilien, das waren Rothirsche und Wildschweine. Also das war eigentlich so das ganze Spektrum der Tiere, die ich damals schon extrem spannend fand und wo ich dann wie angewurzelt irgendwo stand oder saß und habe die beobachtet. Und da fing das eigentlich an, diese Leidenschaft und diese Neugierde einfach.
Mhm. Hatten Sie da eigentlich bestimmte Vorbilder? Also man nimmt sich ja vielleicht so als Kind oder als Jugendlicher vor, okay, ich knipse jetzt hier mein Lieblingstier, aber dass es sozusagen weitergeht, dass Sie wirklich da so eine Profession draus gemacht haben. Gab es da Vorbilder?
Ja, ich denke, dass auch jeder solche Vorbilder hat, zumindest oder hatte in der damaligen Zeit. Also bei mir war es dann aber deutlich später. Da gab es dann eine Serie, Ein Platz für Tiere von Professor Bernard Schimek. Und da durfte ich immer länger aufbleiben. Das lief damals, die Älteren werden sich noch erinnern, 20.15 Uhr immer am Dienstag in der ARD.
Ich habe das auch gesehen. Großartig. Ja. Und es gab da auch mal, das werde ich nie vergessen, es gab da mal so ein Experiment mit so einem Pappmaché-Nashorn, mit dem dann Jimmick damals so ein Nashornmännchen anlocken wollte. Ich weiß nicht, kennen Sie das?
Ja, natürlich. Das hat mich damals schon sehr beeindruckt. Das war übrigens ein aufblasbares Nashorn. Das war 1:1 im selben Maßstab. Und er ging da ganz entspannt, da waren hinten Griffe dran, ging auf das lebende Nashorn in der Serengeti zu und provozierte das regelrecht. Und dieses Nashorn ist eine der, ich glaube, meist angeklickten alten Tierexperimente. Er nahm es dann tatsächlich auf die Hörner und schleuderte es durch die Luft. Und später war es dann Jacques Cousteau, Abenteuer der Meere. Das war ein französischer Taucher, der mit dem ganzen Team unterwegs war, mit seinem berühmten Forschungsschiff Calypso. Und ich habe sowas natürlich als Junge wirklich mit glühenden Augen gesehen und hätte auch nie gedacht, dass ich mal selber in die Situation kommen würde, so etwas auch live erleben zu können und ähnlich zu filmen.
Sie sind aber als Naturfilmer auch sehr abenteuerlich unterwegs. Also wenn man das beobachtet, also es gibt ja Fotos und zahlreiche Dokumentationen und Sie gehen ja auch total nah ran, selbst an die Grizzlies, also mit einem Meter Abstand nur, so sieht es aus scheinbar. Also Sie sind da auch total unerschrocken.
Das glaube ich nicht mal. Also man sieht dann die fertige Filmaufnahme oder die ganze Szene, die sieht man dann im Fernsehen. Aber die Zeit davor, und das ist eigentlich auch das, was ich in meinen Filmen immer stärker erkläre, und versuche auch darzustellen und auch bei der Hallentour, dass bevor solche Aufnahmen überhaupt möglich sind, dass da zum Teil viele Monate oder zumindest Wochen vorangehen, wo man die Tiere intensiv beobachtet, wo man aber auch vielleicht sich entschließt, nicht so nah an die jetzt ranzugehen, weil sie irgendwie nicht entspannt wirken, weil sie durch irgendwas gereizt sind. In der Regel ist es sogar, dass ich die Tiere entscheiden lasse, inwieweit sie sich mir nähern wollen. Das hat ganz entscheidende Vorteile. Und das ist aber auch nicht immer der Inhalt meiner Arbeit. Also ich denke auch an viele sehr seltene Tiere, die ich dann irgendwo im Hochland von Äthiopien aufgespürt habe oder in irgendwelchen Regenwäldern auf Sumatra. Allerdings meine meiste Zeit, die ich mit Tieren und in der Natur verbracht habe und wahrscheinlich auch die intensivste, war tatsächlich Alaska.
Welche Mission verfolgen Sie denn eigentlich mit Ihren Dokumentationen? Also was treibt Sie an? Was wollen Sie von und über diese Tiere erzählen?
In unserer Zeit, in der wir jetzt leben, Wissenschaftler bezeichnen das schon als Anthropozän, also die erdgeschichtliche Zeit, die von uns Menschen komplett gestaltet ist und wir bauen die Erde komplett um. Das tun wir ja überall da, wo wir gut hinkommen. Die einzigen Ausnahmen sind vielleicht polare Gebiete und Hochgebirge und direkt in der Wüste, aber ansonsten ist der Mensch ja überall präsent. Und was ich zeige, sind eigentlich Lebensräume, wo Tiere noch überhaupt keinen Kontakt mit Menschen hatten oder einen sehr spärlichen und wo sie sich sehr natürlich verhalten. Und dieses Verhalten ist oft sehr spannend zu beobachten, vor allem das dann eben mit der Kamera einzufangen und zu sagen, ja, es gibt diese Lebensräume noch auf der Erde, es gibt sie noch. Man muss ein bisschen weiter manchmal dafür reisen, um dahin zu kommen und auch vor allem, um sich darauf einzulassen. Das kann man nicht in einem, ich sage es mal, Wochenurlaub machen oder so. Ja, dann braucht man schon mehr Zeit dafür. Ich glaube, das ist auch eine Faszination, warum die Hallentouren sehr gut besucht sind, weil die Menschen einfach jemanden vor sich haben, der das jetzt seit 35 Jahren macht und irgendwo auch sehr authentisch und sich gerne sowas anschauen und anhören.
Ich erinnere mich noch, weil wir ja über Jimmick gesprochen haben, Professor Jimmick, da endete eigentlich im Prinzip jede Sendung damit, dass er so ein Tier neben sich auf dem Tisch hatte und dann auch nochmal sehr eindrücklich auch gewarnt hat, dass diese letzten Lebensräume auch immer mehr unter Druck sind, eben durch den Menschen, durch menschliche Eingriffe. Wie erleben Sie das?
Naja, also Bernard Jimmick hat natürlich recht, also weil man auch schon in den 50er Jahren sah, wie sich die Welt verändert, dass wir immer mehr Menschen werden, dass wir immer mehr Lebensräume besiedeln. Wir sind eben auch eine aggressive Art, also in einer gewissen Weise sind wir rücksichtslos, was unsere Umwelt und die Natur angeht. Und im Prinzip haben wir uns auch davon schon sehr weit entfernt. Nicht alle, aber doch sehr viele. Als ich geboren wurde, waren wir 2,9 Milliarden Menschen auf der Erde. Heute sind wir über 8, ich glaube 8,3. Und das belastet natürlich die Erde enorm.
Herr Kieling, Sie haben es schon erwähnt, Sie stammen aus Thüringen. Sie sind mit 16 Jahren ganz allein aus der DDR geflohen, wurden beim Durchschwimmen der Donau angeschossen, haben dann als Seemann gearbeitet, haben eine Ausbildung zum Jäger absolviert. Erst dann kam sozusagen diese Entwicklung zum Natur- und Tierfilmer. Das klingt alles unglaublich abenteuerlich. Sind Sie ein Abenteurer oder eher ein Idealist?
Na, ich denke, ich bin beides. Aber wenn man zurückschaut, man fragt sich ja immer, was sind die Auslöser? Und bei mir waren es, wir haben gerade schon drüber gesprochen, durchaus auch Fernsehidole. Aber es waren auch meine Bücher, die ich als Jugendlicher und als Kind gelesen habe. Und die spielten bei mir eine ganz große Rolle. Und das hat sich dann offensichtlich so festgesetzt, dass dann zum Beispiel vor 36 Jahren, als ich dann endgültig beschloss, ich will professionell Tierfilm machen, dass ich mich dann für eine Region entschieden habe. Da wollte damals keiner hin, weil es viel zu abgelegen war, zu kalt. Man wusste auch nicht viel und das war eben Alaska. Und auch selbst, wenn ich das heute noch so sehe und beurteilen soll, war es genau die richtige Entscheidung. Und die Tatsache, dass ich 27 Jahre schwerpunktmäßig in Alaska gefilmt habe und es immer noch tue, ist ja auch ein Beweis dafür, dass mich diese Welt und diese Natur dort immer noch extrem fasziniert.
Wie machen Sie das eigentlich? Also wenn Sie zu einer Expedition zum Beispiel eben nach Alaska aufbrechen, gehen Sie da eigentlich mit einer bestimmten Fragestellung los? Dieses Tier, was Sie da vor die Linsen nehmen möchten, ja, wie Sie das zeigen wollen?
In Alaska ist es eigentlich immer so, dass die Gesamtheit von Lebensräumen, die noch perfekt funktionieren, dass die immer im Mittelpunkt stehen meiner Filme und dass man trotzdem bei einigen Tieren, seien es jetzt Grizzlybären oder Eisbären oder Moschusochsen, manchmal aber auch kleine Tiere, dass man eben sieht, wie perfekt angepasst die dort oben noch leben können. Also so monothematisch ranzugehen und nicht zu sagen, jetzt machen wir ein Porträt über den Weißkopfseeadler oder über den Vielfraß. Das kann man machen, aber so die Gesamtheit immer wieder zu zeigen von verschiedenen Lebensräumen, ich glaube, das ist auch das, was die Zuschauer auch bei Terra X besonders reizt und natürlich eine gewisse, in der Tat, Abenteuerbereitschaft. Geht ja auch vieles schief. Mittlerweile können wir das auch im Fernsehen zeigen. Das hätte man früher nicht gemacht. Also, dass man die Tierart nicht findet, dafür aber andere tolle Sachen entdeckt oder auch filmen kann. Und das macht eben den ganz großen Reiz aus.
Apropos Schiefgehen, ein Bär in den Karpaten hat sie ja mal sehr schwer an der Hand, am Kopf und am Arm verletzt. Was ist da falsch gelaufen?
Eigentlich hatte er mich komplett auseinandergenommen. Also ein Wunder, dass ich das überlebt habe. Aber das war eine komplett für mich jetzt einfach zu erklärende Begegnung. Er hat mich nicht bemerkt, ich habe ihn nicht bemerkt. Ich bin gegen den Wind gepirscht. Da war auch noch ein Bachlauf in der Nähe, was die Geräusche so ein bisschen verspielt hat. Ich war auf der Suche nach einem kleinen, sehr seltenen Vogel, dem Dreizehenspecht, der da lebt. Und der Bär hatte einfach in den Büschen im Wald geschlafen. Und die Entfernung war so kurz, 5 bis 7 Meter. Normalerweise flüchten Bären vor Menschen. Es gibt aber Situationen, dass Tiere doch aggressiv reagieren. Vielleicht hat er auch schon mal mit Menschen schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist bei alten Bären in den Karpaten eigentlich gang und gäbe. Und das führte dann zu der Reaktion, die aus Sicht des Bären absolut nachvollziehbar ist. Und letztendlich war es ein Fehler von mir. Wenn ich mich im Wald geräuschvoller verhalten hätte, wahrscheinlich wäre alles gut verlaufen. Aber um diesen kleinen Vogel zu filmen, war ich natürlich wie ein Jäger mit der Kamera unterwegs. Und das hat eben dazu geführt.
Also oft ist dann doch menschliches Fehlverhalten der Auslöser, wenn es zu einer Konfrontation zwischen Tier und Mensch eben kommt. Und ich nehme mal an,
eigentlich immer.
Sie haben sicherlich auch die Diskussion verfolgt in Baden-Württemberg. Es ging um diesen Wolf an der Hornisgrinde im Schwarzwald. Die Frage, soll er abgeschossen werden oder nicht? Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat diese Woche diesem Abschuss zugestimmt, weil das Tier zu zutraulich gewesen sei oder zu zutraulich sei. Und daher könne man sozusagen nicht für die Sicherheit von Spaziergängern garantieren. Wie sehen Sie überhaupt diese ständige Debatte um die Wiederansiedlung des Wolfes?
Es ist keine Wiederansiedlung. Die Wölfe sind von alleine gekommen, sind wieder nach Deutschland eingewandert, weil wir das wildreichste Land Europas sind. Das ist der Hauptgrund. Wir haben die meisten Wildtiere, die meisten Rothirsche, Wildschweine, Rehe. Und das sieht natürlich auch Beutegreifer auf den Plan. Wilde Tiere, wenn sie mit Menschen keine schlechten Erfahrungen gemacht haben und die auch noch sehr intelligent und auch noch sozial sind, also eigentlich in Gruppen leben, also in Rudeln in dem Fall, die haben zum Teil keine große Scheu vor uns Menschen. Ganz im Gegenteil, die versuchen sogar manchmal die Nähe von uns Menschen zu suchen. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Bei Wölfen hängt das ganz bestimmt mit Nahrung zusammen. Manchmal auch einfach mit Kontakt aufnehmen. Ja, wir sollten einfach sowas zulassen und wir tun es nicht. Und dann bin ich wirklich fassungslos, dass dann solche Entscheidungen getroffen werden. Also wirklich fassungslos. Es war noch nicht mal ein Tier, was in irgendeiner Weise andere, also weder Menschen noch irgendwelche Nutztiere verletzt hat, sondern es ist eigentlich, ich sag mal, ein freundlicher Wolf, der nicht in unser Bild von einem Wolf passt. Und letztendlich, wenn wir da weitergehen würden, müssten wir ja jedes Wildtier irgendwie erschießen, wenn es mal nachts auf der Straße steht, was natürlich vorkommt, weil wir sind ja auch überall. Das heißt, früher oder später wird es immer Kontakt geben zwischen Mensch und diesem Wildtier.
Herr Kieling, morgen sind Sie, wie gesagt, mit Ihrer aktuellen Tour »Mein Leben mit den wilden Tieren« in Stuttgart. Da werden Sie sicherlich auch solche Themen und Akzente besprechen. Aber worum geht es genau in Ihrem Programm?
Im ersten Teil geht es um Alaska, die ganzen fantastischen Erlebnisse, die ich dort hatte mit wilden Tieren, Bildern und Filmaufnahmen, die einen zum Teil wirklich staunen lassen, selbst mich manchmal heute. Und der zweite Teil, da geht es um Deutschland, um Westeuropa. Wo stehen wir eigentlich mit unserer Natur? Wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer, wer ist gekommen, wer ist gegangen? Und das Ganze eben mit tollen Filmaufnahmen, die ich dann eben live kommentiere.
Ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch an den Tierfilmer und Dokumentarfilmer Andreas Kieling.
Ich danke Ihnen. Tschö.